Sie konnten telefonisch niemanden auf Römershof am Herrenhammer erreichen. Deshalb entschlossen sie sich dazu, hinzufahren. Gabi schaffte es, Walde zu überreden, in ihren BMW Roadster einzusteigen. Natürlich musste es bei bewölktem Himmel und 18 Grad Außentemperatur mit offenem Verdeck sein. Vielleicht würde es bald Regen geben. Walde hoffte darauf. Was er jetzt überhaupt nicht gebrauchen konnte, war eine Erkältung. Die Heizung blies als Ausgleich für den kühlen Wind, der ihnen um die Ohren pfiff, volle Kanne warme Luft in den Fußraum des Wagens. An der roten Ampel am linken Kopf der Römerbrücke hielt neben ihnen ein Lieferwagen. Der Fahrer glotzte von oben auf Gabis freie Oberschenkel. Gabi lüftete die Sonnenbrille und bleckte die Zähne. Der Fahrer zog den Kopf ein und starrte auf die Ampel.
»Männer«, zischte Gabi verächtlich.
Mit den asphaltradierenden Reifen passierte sie die Ampel. Ein paar hundert Meter weiter schüchterte sie durch lautes Hupen eine vom Parkplatz der Sommerakademie auf die Straße einbiegende Autofahrerin dermaßen ein, dass diese eine Vollbremsung hinlegte. Gabi kurfte in einem gewagten Schlenker um sie herum. Kaum, dass sie die Stadt hinter sich gelassen hatten, ließ Gabi alle Zurückhaltung sausen. Vor den Kurven im letzten Moment bremsend, in den Kurven bei der ersten Gelegenheit Gas gebend, jede kleinste Möglichkeit zum Überholen nutzend, immer mit der rechten Hälfte der Stoßstange am Vordermann, mit den linken Rädern auf der Gegenfahrbahn, rasten sie Römers Reiterhof entgegen. Auf dem sandigen Parkplatz vor dem Herrenhammer kamen sie mit Hilfe des Antiblockiersystems, eine Staubwolke hinter sich herziehend, zum Stehen. Waldes erster Blick fiel auf den Weiher mit den vielen kleinen Stegen, zwischen denen eine Entenfamilie ihre Bahnen zog. Nur der Lärm der nahen Straße passte nicht zu diesem Idyll.
»Warum guckst du so sehnsüchtig?«
Walde antwortete nicht und folgte Gabi in Richtung der Gebäude. Das größte befand sich auf der linken Seite. Es schien das Wohnhaus zu sein. Die Klingel neben der massiven Eichentür funktionierte nicht. Gabi zog einen ihrer Stöckel vom Fuß und hämmerte mit dem Absatz gegen das Holz. Drinnen tat sich nichts. Walde ging an der Fassade entlang. Neben dem Haupthaus stand etwas zurückversetzt, ein kleineres Gebäude mit geschlossenen Fensterläden, dem eine lange Terrasse mit einem Holzgeländer vorgelagert war. Walde betrat den dunklen Raum darunter. Er blinzelte. Neonlicht flackerte auf. Gabi hatte den Lichtschalter gefunden. Neben Strohballen, Futtersäcken, Plastikeimern und verdreckten Schubkarren mit Schaufel und Mistgabel standen ein alter Traktor und ein Crossmotorrad, über dessen Sitz ein dickes Seil hing. Gabi deutete auf den Strick. Walde nickte. Gabis Absätze knirschten etwas verhaltener als sonst. Neben dem Lager schlossen sich Pferdeställe an. Zwei Boxen waren belegt. Die beiden Pferde reckten ihnen die Köpfe entgegen. Walde streichelte dem ersten über den Kopf. Dann roch er an seiner Hand. Der Geruch erinnerte ihn an seine Kindheit, als er Opa Philipp in den Ferien im Hunsrück besucht hatte und in den Stall zu den Pferden durfte. Neben den Ställen entdeckte Gabi einen weiteren offenen Verschlag, in dem ein alter 190er Mercedes stand. Sie inspizierte den Wagen und winkte Walde heran. Auf der Ablage hinter der Frontscheibe lagen mehrere aufgerissene Kondompackungen.
»Da ist ja unser Freund!«
Jetzt bemerkte auch Walde, dass jemand vorn quer über beiden Sitzen lag. Für einen Moment befürchtete er, der Mann sei tot. Doch was ihm an Gerüchen entgegenwehte, als Gabi die Beifahrertür öffnete, ließ ihn zu einer anderen Überzeugung gelangen. Es konnte sich höchstens um eine Schnapsleiche handeln. Mit einem Mal kam Leben in das stinkende Bündel. Wie von der Tarantel gestochen, schnellte der Mann in den Sitz zurück. Gabi reagierte blitzschnell und versetzte dabei Walde einen Stoß. Der verlor das Gleichgewicht und stürzte gegen eine Blechwand. Der Motor wurde gestartet. Gabi sprang in den Wagen. Der Motor erstarb. Jemand stöhnte laut auf. Walde stieß sich von der Wand ab.
»Hände schön ans Lenkrad, Schorsch, sonst ist es weg, das gute Stück«, hörte Walde Gabi aus dem Wageninneren in sehr energischem Ton sagen.
Walde war teilweise die Sicht versperrt durch Gabis Handtasche, die sie in der ausgestreckten rechten Hand hielt. Schorsch, unrasiert und mit weit aufgerissenen, rot gerenderten Augen, hielt das Lenkrad umklammert. Dicke Bartstoppeln sprießten aus seinem Vollmondgesicht.
»Walde, zieh den Schlüssel ab!«
Walde bückte sich und streckte seinen Arm unter der Handtasche durch zur Lenksäule. Jetzt sah er auch die Pistole in Gabis linker Hand. Sie war exakt auf Schorschs Schritt gerichtet. Walde zog den Zündschlüssel ab.
»So, jetzt nimmst du die Handschellen aus meiner Tasche.«
Gabi hatte inzwischen den Ton einer genervt klingenden Erzieherin.
»Gut gemacht«,
war ihr Kommentar, als Walde den Verschluss endlich geöffnet hatte und das Metallteil herausfischte. Jetzt gehst du um den Wagen herum und setzt dich hinter unseren Freund Schorsch ins Auto.« Walde tat, wie ihm befohlen. Sicher war Gabi in keiner alltäglichen Situation, aber falls sie ihn nochmals loben sollte, konnte er für nichts garantieren. Zum Glück war die Tür offen. Walde stieg hinter Schorsch ein, der sich gerade aufsetzte. Man sah ihm die Anspannung an.
»So, Schorsch, alles in Ordnung. Wenn du jetzt ganz langsam beide Hände auf deine Kopfstütze legst, das machst du aber erst, wenn ich es sage.«
Schorsch stöhnte.
»Vergiss nicht, wo es dich zuerst erwischt, bevor meine Tasche dein süßes Frätzchen in Brei verwandelt.«
Sie hatte ihm offensichtlich die Pistole nochmals mit Nachdruck in die strategische Stelle gerammt.
»Jetzt langsam beide Hände an die Kopfstützen.«
Schorsch atmete hörbar durch. Es schien ihm Mühe zu bereiten, seine verkrampften Finger vom Lenkrad zu lösen. Endlich gingen seine behaarten Hände in die Höhe. Sie waren breit wie Schraubstöcke. In Kopfhöhe hielten sie in der Bewegung inne.
»Nur noch ein Stück, gleich ist es vorbei.«
Gabi behielt ihren Ton bei. Walde streifte die Handschellen gleichzeitig über beide Handgelenke und zurrte sie fest. Im nächsten Moment stand Gabi neben dem Wagen.
»So, jetzt steig aus, Schorsch, und Hände ans Wagendach.«
Walde beförderte etliche Utensilien aus Schorschs Taschen. Unter anderem eine prall gefüllte Brieftasche nebst einem Klappmesser von stattlichen Ausmaßen. Schorsch lallte.
»Das brauche ich, falls mal hier draußen einer kommt.«
Er konnte sich kaum auf den Beinen halten.
»Wenn ich nicht so voll wäre, dann hetzte...«
Er schaute Gabi an. Seine letzten Worte gingen in einem heiser röchelnden Husten unter.
»Der ist stinkbesoffen.«
Gabi förderte eine leere Champagnerflasche aus dem Fußraum des Mercedes.
»Ich ruf die Schupo.«
»Und sag Monika, sie soll einen Durchsuchungsbefehl besorgen und den Erkennungsdienst herschicken.« Eine halbe Stunde später wurde George in einen Streifenwagen verfrachtet, in dem er zur Blutprobe und anschließenden Ausnüchterung gebracht werden sollte.